herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Es war einmal vor langer Zeit ein mächtiger und gerechter König namens Artus. Sein prächtiges Schloss trug den Namen Camelot und dort versammelten sich die edelsten und tapfersten Ritter des Landes. Man nannte sie die Ritter der Tafelrunde. Kennt ihr bestimmt. Ein Abschnitt aus der Legende von König Artus, Ritter der Tafelrunde. Ein weiterer Abschnitt, den ich uns gerne mit auf den Weg geben will, ist ein Abschnitt aus der griechischen Sage. Nach Asterios Tod erhob Minos Anspruch auf den Thron von Kreta. Der Name Kreta stammt wahrscheinlich von dem griechischen Wort Krateia ab, was stark oder Gottesherrscher bedeutet. König Minos herrschte von seinem Palast in Knossos aus viele Jahre über Kreta, das unter seiner Regierung zu Macht und Reichtum kam. Dank seiner Flotte hatte er die Vormacht im Mittelmeer und brachte mit dem Handel großen Wohlstand nach Kreta. Minos hatte einen hohen Ruf als gerechter König. Das war eine Sage. Und ein weiterer Abschnitt, um den es heute gehen soll, finden wir in Sacharja 9, Vers 9. Keine Sage und auch keine Legende, sondern es ist ein Abschnitt, den wir in der Bibel finden. Und die Bibel ist für uns ja ein ganz wichtiges Buch. Und mich hat das neulich mal so erschüttert, das war vor ein paar Jahren, da war ich im Kino und wir haben einen Film angeschaut und da gibt es ja immer diese Kinoblättchen, wo man so die Informationen bekommt für die nächsten Filme. Und da war dann so ein großer Artikel über die Weihnachtsgeschichte, die dann im Kino kommt. Und das ist schon eben, es ist eine Zeit lang her und da stand dann unter dieser Weihnachtsgeschichte das Märchen von Weihnachten oder so ähnlich. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja eigentlich völlig falsch, was da steht. Vielleicht in dem Film, aber eben das in der Bibel haben, das ist alles andere als ein Märchen. Das ist wirklich lebendiges Wort. Und deshalb heute beschäftigen wir uns mit Gottes Wort aus Sacharja 9, Vers 9. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum nehme ich diesen Text? Zum einen habe ich diesen Text genommen, weil der ja jedes Jahr Anfang des Jahres als Wochenspruch über den ersten Advent steht. Und zum anderen liebe ich es auch, über alttestamentliche Prophetentexte zu sprechen. Denn die faszinieren mich immer wieder auch aufs Neue. Sie bestätigen mir nämlich immer wieder, dass Gott lebendig ist, dass er lebt und dass er spricht. Und das gilt auch heute noch. Sie zeigen seine Größe, sie zeigen seine Macht. Denn es ist so, dass hunderte von Jahren vor Christus er im Alten Testament durch die Propheten angekündigt wurde. Und in Jesus hat sich diese Verheißung erfüllt. Aber diese Prophetentexte sind eben oft nicht nur auf Jesus hin zugewandt, sondern eben auch auf das, was noch viel später kommen wird. Nämlich, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Und deshalb feiern wir ja auch Advent, Ankunft. Wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Und diese Prophetentexte haben oft diese Mehrdeutung hin zu Jesus und auch Aussagen, die unsere Zukunft ja noch beeinflussen. Und dann heißt es in Sacharja 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einen Jungen der Eselin. Sacharja 9, Vers 9. Und vielleicht geht es dir jetzt, wie es früher mir oft manchmal auch ging, gedacht, oh, das ist ein schöner Text, spricht jetzt Tochter Zion an, Tochter Jerusalem. Und eigentlich bin ich beides nicht. Ich bin kein Israelit, also kann ich mich zurücklehnen. Ich bin auch keine Tochter, wenn der Sohn. Und ich bin kein Israelit, also brauche ich mich jetzt nicht mehr zu konzentrieren. Aber der gleiche Prophet sagt eben in Sacharja 2, Vers 15, Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein. Und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Nichts mit der Ausrede. Die Prophetenworte, die gelten auch uns, denn wir gehören zu diesem Volk, weil wir Jesus Christus kennen und lieben. Und damit wir den Text ein bisschen verstehen, auch die Hintergründe, möchte ich ein bisschen was zu Zacharja erzählen, in was für eine Situation er hineingesprochen hat. Denn das ist oft wichtig, damit man solche Prophetentexte auch nachvollziehen kann. Der Prophet Zacharja, der war ein Priester. Sein erstes Auftreten, circa 520 vor Christus, ist also wahrscheinlich in der Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft, geboren worden. Und diese Gefangenschaft traf das Volk Juda, das damalige Südreich, und begann mit der Wegführung Daniel und seinen Freunden nach Babylon. Und das war für die Menschen damals sehr hart, es folgte ja dann auch das ganze Volk. Sie mussten Haus und Hof verlassen, mussten in einem völlig neuen, fremden Land sich ansiedeln, neue Heimat finden. Und dann waren sie auch noch getrennt von Jerusalem und von ihrem Tempel, dem Ort, wo sie eigentlich Gottesbegegnungen haben. Und diesen Tempel haben die Babylonier auch noch zerstört. Aber Gott hat Juda nicht für immer im Ausland leben lassen, sondern er sorgte dafür, dass sie wieder zurück durften. Sie sorgte dafür, dass die Menschen wieder in ihre Heimat konnten. Und das können wir im Buch Esra nachlesen. Zu Hause angekommen, natürlich das Erste, was sie machen, sie beginnen mit dem Aufbau des Tempels, der Ort, wo sie Gottes Begegnung haben, wo sie mit Gott im Gespräch sind, wo sie opfern können, der Ort, wo sie Heimat erleben. Und in dieser Aktion wurden sie unterstützt durch die Propheten Haggai und Zacharja. Und dieser Aufbau war geprägt von Höhen und Tiefen. Und die größte Tiefe bestand darin, dass die Feinde Judas den ohnehin schon sehr langsamen Aufbau des Tempels auch noch zum Stillstand brachten. Lange Jahre mussten vergehen. Und erst mit König Darius durften sie weiterbauen. Und dann nach 4 Jahren Bauzeit konnten sie endlich das erste Passafest feiern. Das war was Besonderes. Aber einen König hatte Israel zu dieser Zeit nicht. Ja, sie waren ein Stück wie Schafe ohne Hirten. Und diese Situation, die kennen wir doch auch im Schach. Man spricht bei diesem Spiel auch eben vom königlichen Spiel. Ein Spiel, man sagt, mit hohem Niveau, tief in der Weisheit, weit in Möglichkeiten, spannend, überraschend, vielfältig, großartig, königlich. Ich finde es nicht immer ganz so großartig, wenn ich zugucke oder spiele, aber ich habe einen Freund, der liebt Schach und ist auch richtig gut da drin, der konnte das alles so bestätigen. Und es ist deshalb königlich, weil auch es unter den verschiedensten Figuren verschiedene Möglichkeiten gibt, aber der König im Schach ist eben das Wichtigste. Die Bauern, die rücken vor, die Läufer hin und her, die Springer hüpfen quer übers Spielfeld, die Türme ziehen gerade. Die Dame ist die beweglichste von allen. Sie zu besitzen ist der größte Vorteil, sie zu verlieren, der herbste Verlust. Aber der König, wenn der genommen wird, ist alles aus. Da können noch so viele gute Figuren umherum und drumherum stehen. Wenn der König genommen wird, ist das Spiel zu Ende. Schachmatt, aus und vorbei. Es ist königlich. Und so eine Situation hatten eben die Israeliten auch. Und einen kleinen Einschub. Ich spreche jetzt eigentlich nur noch von den Israeliten. Denn wir haben ja gerade gehört, weggeführt wurde das Südreich. Und man sagt auch da Juda, und zurück sind auch die wieder gekommen. Aber das Nordreich ist nie wieder aus dieser Verbannung zurückgekommen. Und dann spricht man in der Bibel deswegen auch weiterhin immer von den Israeliten als das gesamte Volk. Manchmal ist das ein bisschen verwirrend, aber eben, es geht weiter mit den Israeliten. Und wie gesagt, sie hatten keinen König, der sie führt, sie hatten keinen König, der sie leitet, und nach so einem sehnten sich die Israeliten. Und diese Israeliten, die kannten mit Sicherheit folgende Stellen in der Bibel, wo es heißt, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen, und wir zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Oder ein anderer Vers. Er wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch den Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihn werden die Völker anhangen. Das waren die Texte, die haben die Menschen damals aufgesogen. Und wir müssen dann die Worte von Zacharja den Menschen in den Ohren geklungen haben. Juble laut, Tochter Zion, juble laut, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Endlich, mein König kommt. Das geht doch für die Israeliten runter wie Öl. Gott lässt einen Propheten solch ein Wort ausrichten. Und das zeigt wieder etwas von dieser Güte Gottes gegenüber seinem Volk. Es drückt Nähe aus, es drückt die Fürsorge Gottes aus. Dein König kommt und endlich wird der Davidsthron durch den messianischen Thron erneuert. Das hofften die Israeliten. Jesaja 9, Vers 6 wird diese Hoffnung deutlich. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Darauf warteten die Israeliten, so lange schon. Und endlich wird es angekündigt. Und wie haben sie sich diesen König vorgestellt? Wir haben schon etwas davon gespürt. Sie haben gesagt, der König wird durchgreifen, der König wird die Feinde besiegen, es wird ein Held sein, erfolgreich und vieles mehr. Wahrscheinlich haben sie sich so einen König vorgestellt wie Artus oder der Asterius, von dem ich am Anfang der Predigt erzählt habe. So einen haben sie sich vielleicht vorgestellt. Aber was haben wohl die Israeliten gedacht, als sie dann Folgendes gehört haben? Gerecht und siegreich ist er. Das passt ja noch. Gerecht und siegreich ist er. Demütig auf einem Esel reitend und zwar auf einem Fohlen, einen Jungen der Eselin. Das war doch fast wie so eine Ohrfeige eigentlich. Erst wow, der König kommt. Und jetzt das. Das soll der König sein, auf einem Esel reitend? Das, was das Zacharja sagt, das kann doch einfach nicht stimmen. Und wie gehen sie mit ihrer Enttäuschung, mit ihrer Sehnsucht um? Sie warten weiter. Sie sind enttäuscht und machen weiter wie bisher und warten und warten und warten und das ist bis heute der Fall. Und ich habe überlegt, wie gehen wir mit Enttäuschungen in unserem Leben um? Was erwarten wir von Jesus? Und die Israeliten, wie gesagt, warten. Und dann kam Jesus und er hatte wirklich alle Eigenschaften, die hier beschrieben wurden. Alle Eigenschaften, die die Propheten in irgendeiner Form mal geweissagt haben. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und was hatte dieser König für Eigenschaften? Jesus Christus, der gekommen ist. In unserem Text heißt es, er war gerecht. Das beschreibt ein Verhalten, das den ethischen Maßstäben der Gemeinschaft entsprochen hat. Das bezog sich auf das soziale Umfeld und auch auf das Rechtswesen. Das war ein gerechter König. Dieses Verhalten, das soll die Gemeinschaft fördern. Und das bezog sich auf Gottes Volk. Und wer diesem Standard entsprach, über den hieß es dann, der war fromm oder gerecht. Und es war so, Jesus entsprach diesem Standard, diesem Maßstab. Und weil Gott diesen Maßstab auch an sich selbst angelegt hat, musste er handeln. Er musste richten, aber er hatte niemanden zu Unrecht gerichtet. Und weil das so ist, weil er gerecht ist, da konnte er das Leben der Menschen nicht stehen lassen. Die Sünde im Leben der Menschen nicht stehen lassen. Und hat in seiner Gerechtigkeit alles gegeben, was ihm lieb war, seinen einzigen Sohn. Das feiern wir oder darauf warten wir im Advent. Jesus ist in diese Welt gekommen, sein einziger Sohn. Der einzige, der zu Unrecht für uns verurteilt wurde, als ein Opfer, das schuldlos war. Und dieser Jesus hat zu Lebzeiten gezeigt, dass Gottes Gerechtigkeit in ihm ist und dass seine Gerechtigkeit auf den Menschen übergegangen ist, auf den Schwachen, auf den Notleidenden. Er hat die Menschen nicht übersehen und er kam und hat ihnen geholfen. Und das waren wirklich königliche Eigenschaften. Gerecht war er. Und bis hierhin konnten die Israeliten sicher auch noch gut mit. Aber folgende königlichen Eigenschaften passten eben nicht in das Denken eines frommen Israeliten. Das geht über ihre Vorstellungen. Der nächste Begriff, der heißt im Hebräischen Yasa. Er hat verschiedenste Bedeutungen, weshalb ich hier mal die einigen verschiedene auch nennen will. Zum Beispiel siegreich oder nach Luther heißt es erst ein Helfer. Und letztlich bedeuten diese Begriffe relativ Ähnliches. Ja, Jesus, er war ein Helfer. Wenn man sein Leben angeschaut hat, dann war es geprägt vom Helfen. Es war ein Leben, wie es die Menschen vom Messias ebenfalls erwartet haben. Nicht nur, dass er kommt und machtvoll ist, sondern sie erwarteten auch einen, der mit seiner messianischen Art den Menschen hilft. Jesus, er hat das gemacht, er hat das gelebt. In seinem ganzen Leben hat er die ihm anvertrauten Menschen geführt, geleitet und eben auch geholfen. Er hat zu immer erst den Nächsten gesehen. Und das hat dazu geführt, dass Jesus letztlich für uns gestorben ist. Und deshalb kann man diesen Begriff eben auch übersetzen mit nicht nur siegreich oder Helfer, sondern auch ein Heiland. Ja, er ist der, der uns das Heil bringt. Und er ist der auch Empfänger des Heils ist. Denn nachdem ihn die Menschen verworfen haben, hat Gott ihn wieder zu sich genommen. Und er hat ihn erhöht. Und er sitzt jetzt an seinem königlichen Platz. Und das Tolle an Jesus ist auch, dass er auf der einen Seite wirklich ein König ist, ganz weit weg, aber in Jesus und immer wieder auch zu uns kommt und uns so nahe kommt. Er ist nicht weit weg. Wir müssen uns nicht zu ihm hinarbeiten. Er ist derjenige, der zu uns kommt. Advent, Ankunft. Und weitere Begriffe. Da heißt es erst demütig oder arm. Ja, Jesus Christus kommt. Er kommt demütig und arm. Nicht so pompös wie mancher weltlicher Herrscher, sondern in einem Stall wird er geboren. Und alle, die schon mal in einem Stall waren, wissen, das ist nicht der Ort, wo man Kinder kriegen sollte. In unserem Denken haben wir oft immer diesen idyllischen Stall vor Augen, wo die Tiere schön Platz machen, strahlend auf das Jesuskindlein hinabblicken. Aber in einem Stall ist es kalt. Da ist es stinkend. Und der heruntergekommene Gott wird zum heruntergekommenen Menschen. Was für ein Gegensatz. Und wenn man das hebräische Wort genau analysiert, kann man übersetzen, bei demütig oder arm, mit er ist elend, er ist bedürftig, notleidend, unglücklich, demütig, elend, ohne Grundbesitz, verschuldet und vom niedrigen Sozialstatus, Opfer der Unterdrückung, angewiesen auf Jahwes Beistand. So kam Jesus in diese Welt. Und dann das, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig, auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einen Jungen der Eselin. Also, dass die Juden heute noch warten, das kann man ja schon fast verstehen. Und dann wird berichtet eben, dass er auf einem Esel reiten wird. Und wir wissen heute, dass er das tat, als er in Jerusalem einmarschierte oder eintraf. Marschieren hat schon wieder was Militärisches. Er ist dort eingetroffen. Andere Kriegsherren kamen hoch zu Ross oder auf einem Streitwagen, folgten in Folge meist Armeen bis an die Zähne bewaffnet. Jesus folgten seine Jünger. In der Gesellschaft waren das ja auch nicht gerade die hoch angesehensten Persönlichkeiten. Zöllner, Fischer und noch viele Leute, deren Berufe eher der unteren Kategorie angehörten. Und warum macht das Jesus so? Jesus macht deutlich, dass sein Reich ein Friedensreich sein wird. Dies wird dadurch deutlich, dass ein Esel ja nicht wirklich ein Kriegsross ist. Aber diese Handlung war auch ein Zeichen für den kommenden Messias. Denn wenn er kommt, wird das eben nicht so sein mit Kriegsross und Armeen. Er kommt eben anders. Und wie war es denn in Matthäus 21, Vers 8? Können wir es nachlesen. Aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm vorausging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Die letzten Worte, die bekamen alle Pilger, die zum Laubhüttenfest kamen. Aber keinem wurden die Zweige und keinem wurden die Blätter und die Kleider vor die Füße gelegt. Viele erkannten ihn in diesem Moment als den Messias, Aber wenige Tage später hing er von den gleichen Menschen am Kreuz. Scheinbar doch nichts mit dem Friedensreich, oder? Und auch heute noch haben wir Kriege mit Waffen, obwohl Jesus da war. Wir haben noch Leid, Not, Hunger, Ungerechtigkeit in der Welt. Und das liegt daran, dass mit dem Auftreten von Jesus das Friedensreich begonnen hat. Aber es ist eben noch nicht vollendet. Ich habe von diesem Schlüsselloch gesprochen. Das ist eben noch ein kleiner Ausschnitt von dem, was kommen wird. Jesus, er wird einmal wiederkommen und dann wird all das Böse, was uns so sehr bedrückt, auch abgeschafft. Und dann wird das deutlich, was in Zacharia 9, Vers 10 steht. Das ist nämlich diese Aussicht auf das, was noch kommen wird. Da heißt es in Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Kriegspferde und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Was für eine Demonstration von seiner Macht. Und das steht uns noch aus. Und wenn wir Jesus nicht kennen, dann können wir dafür sorgen, dass Menschen eben diesen Friedensbringer kennenlernen. Dass Menschen diesen Friedensbringer sich anschließen. Denn sein Wort ist wahrhaftig und lebendig. Und ich habe am Anfang erzählt, dass dieses Wort 500 Jahre vor Christus aufgeschrieben wurde. Und der erste Teil seiner Prophetie ist ja schon eingetreten mit Jesus kommen. Und dann glaube ich auch und bin der tiefen Überzeugung, dass das, was uns noch bevorsteht, eben tatsächlich auch kommen wird. Er wird auferstehen. Und daran dürfen wir glauben. Das ist das, was wir hinausrufen sollen. Eben nicht nur nach Amerika, sondern in Gladenbach und Monshausen. Und überall hier in der Umgebung, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und dass der Friedensbringer kommt und dass man sich ihm anschließen kann. Und das dürfen wir, indem wir zu ihm kommen, indem wir Buße tun und sich mit unserem ganzen Leben an ihn hängen. In Zacharia 14, Vers 9, da heißt es, und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name ist der Einzige. Amen.